Hallo und ganz herzlich willkommen zur ersten Folge. Mein Name ist Michelle und heute werde ich mit dir eine Geschichte teilen bzw. eine Lebenserfahrung mit dir teilen, in der Hoffnung, dass du etwas für dich herausnehmen kannst, genau. Und ja, ich wünsche dir viel Vergnügen beim Zuhören. Es fällt mir nicht sehr leicht, darüber zu sprechen, wirst du vermutlich merken. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass ich es mache. Einerseits, um dir damit zu helfen, andererseits, um selbst ein Stück weiterzukommen, so aus meiner Komfortzone zu kommen damit. Genau, okay. Wo fange ich an? Und zwar, ich habe im August 2017 die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit angefangen. Und in der Hälfte, diese Ausbildung dauert 3 Jahre, und in der Hälfte der Zeit, also im Dezember, Januar 2019, habe ich mich dazu entschlossen zu kündigen, aus verschiedenen Gründen, und genau, habe das dann gemacht und habe dann auf den 1. März 2020 wieder eine Stelle gefunden, wo ich meine Ausbildung also zu Ende machen konnte. Ja, also eigentlich sollte es mir damals gut gehen. So, ich hatte jetzt wieder eine Stelle und ich habe so lange gekämpft, überhaupt diese Ausbildung machen zu dürfen. So, also sollte ich doch jetzt glücklich sein. Ich habe wieder eine Anstellung und ich weiß, ich kann die Ausbildung zu Ende bringen in diesem neuen Betrieb. So. Ja, dem war nicht so. Im Gegenteil, mir ging es damals immer schlechter. Und du musst wissen, mein Bruder und ich haben am 8. März Geburtstag. Und ja, jetzt kommen wir auch zum eigentlichen Thema, und zwar mein Vater, unser Vater. Ja, wir haben, oder ich kann von mir sprechen, ich habe an diesen Geburtstag hingefiebert, weil wir die Monate davor keinen Kontakt mehr zu ihm hatten. Und ich dachte mir, okay, an unserem Geburtstag wird er sich melden. Dann muss er sich einfach melden. So. Und ja, auf diese Erwartung folgte dann die Enttäuschung am Geburtstag. Kam kein Lebenszeichen von ihm. Genau. Und am 10. März, 2 Tage später, hat er Geburtstag. Ich habe ihm da gratuliert, worauf auch keine Antwort kam. Und ja, dann die nächsten Monate ging es mir immer wie schlechter. Ich wusste überhaupt nicht, wohin mit meinen Gefühlen, mit diesen Fragen auch, die ich hatte und die ich mir selbst nicht beantworten konnte. So. Und so gegen Herbst 2019, ja, genau. Ach so, ja, okay, 2019, Herbst 2019. Ah, als ich gekündigt habe, war im Dezember 2018, dem Fall. Ja, genau. Und okay, jetzt sind wir im Herbst 2019. Ja, mehr und mehr ist das Gefühl in mir hochgekommen, ich muss zu ihm. Ich muss ihm diese Fragen stellen, weil du musst wissen, ich habe mir 2 A4-Seiten Fragen aufgeschrieben und in meinem Kopf war das so, okay, erst wenn du diese Fragen beantwortet bekommst von ihm, wird es dir besser gehen. Davor wirst du nicht mehr glücklich, so. Okay, und dieses Gefühl in mir wurde immer stärker. Ich muss zu ihm, ich muss ihn sehen, genau. Ja, dann habe ich eines Tages den Mut gefasst und mich bei seiner Mutter, bei meiner Oma gemeldet, weil ich ja angenommen hatte, ja, wenn ich ihm schreibe, dann kommt wieder keine Nachricht, keine Antwort. Also habe ich ihr geschrieben und habe gesagt, schau, dass er dann und dann zu Hause ist, weil du musst wissen, sie waren Nachbarn so, also sie haben nebeneinander gewohnt. Ja, und dann einen Tag darauf bin ich mit einer Freundin essen gegangen und bekam plötzlich einen Anruf von meiner Oma. Dann bin ich raus aus dem Restaurant, habe den Anruf entgegengenommen und ganz genau kann ich mich an diesen Anruf nicht mehr erinnern. Aber sie hat mir da mitgeteilt, dass unser Vater erneut einen Hirntumor hat. Bereits der 5. oder 6. so. Und dass er vermutlich, oder nicht vermutlich, sondern dass er, wie sagt man, nicht mehr adäquat genug ist, also nicht mehr in der Lage ist, ein Gespräch dieser Art mit mir zu führen. Und ich weiß nicht, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, aber als ich dann den Anruf aufgelegt hatte, stand ich habe das nicht realisiert, so was sie mir gerade gesagt hat. Und ja, ich war vermutlich im Schock. So, ich habe in Erinnerung, dass wir diesen Abend, meine Freundin und ich, richtig gemütlich genossen haben und so. Und wenn ich mir jetzt denke, okay, was du da eigentlich erfahren hast, war schlimm, so, ja. Aber ich habe das ist nicht angekommen so bei mir irgendwie. Und ich musste immer noch, okay, ich werde ihm die Fragen trotzdem stellen. Komme, was wolle. Ja, okay. Dann im Dezember sind wir also zu ihm gefahren. Und ich kürze das Ganze ab. Ich konnte ihm die Fragen definitiv nicht mehr stellen. Und als irgendeinmal haben wir unserer Mutter geschrieben, sie soll uns bitte abholen kommen. Ja, und dann als sie geschrieben hat, sie ist jetzt da, sind wir rausgelaufen und ins Auto und weggefahren, weil das war viel zu viel für mich zumindest. Ich kann nur für mich sprechen. Und ja, also wir haben uns nicht wirklich von ihm verabschiedet. Genau. Dann ungefähr eine Woche später bekam ich einen Anruf von der Schwester meines Vaters, die meinte, dass sich sein Zustand verschlechtert hatte oder hat und dass er im Spital ist und dass sie ihn sediert haben, also ihm Morphium gegeben haben und dass er also nicht mehr ansprechbar ist. Okay. Dann habe ich, das war am Vormittag, habe ich meiner damals besten Freundin, falls du das hörst, vielen Dank noch einmal, dass du mitgekommen bist. Ich hätte mir niemand anderes vorstellen können. Also habe ich ihr geschrieben, ich habe ihr gesagt, bitte komm mit mir dorthin, ich muss ihn sehen, ich muss mich von ihm verabschieden, genau. Also sind wir ins Spital gefahren und sie hat draußen gewartet und ich bin ins Zimmer und neben ihm gesessen, habe seine Hand gehalten und geweint. Nicht nur ein bisschen, sondern so richtig geweint. Und ich weiß nicht, vielleicht war ich eine Stunde bei ihm, vielleicht eineinhalb, keine Ahnung. Und ich habe ihm erzählt von schönen Erinnerungen, die ich noch hatte an die Zeit mit ihm. An das Essen, das er immer gekocht hat, das ich vermissen werde. Oder ich habe ihm da auch gesagt, weißt du, ich weiß nicht, wieso du nicht für uns da warst. Ich weiß nicht, wieso du hättest gehen können von dieser Welt. ohne uns Bescheid zu geben. So, weil ich habe die Ausbildung im Altersheim gemacht und wenn ich eines da gelernt habe, dann war das, dass viele Menschen nicht sterben können, bevor sie einen bestimmten Menschen noch einmal gesehen haben oder bevor sie alle Aufgaben hier auf der Erde gelöst haben, so dass sie einfach mit sich im Reinen sind, bevor sie sterben können. Ja, und ich habe ihm damals gesagt, keine Ahnung, wieso du hättest sterben können, ohne uns Bescheid zu sagen, weil ich meine, wenn ich dieses Bauchgefühl nicht gehabt hätte, dass ich zu ihm muss, dass es mir nicht mehr gut geht, bevor ich diese Fragen stellen kann, wenn ich nicht auf dieses Bauchgefühl gehört hätte, dann hätten wir vielleicht einfach einmal erfahren, ja, dein Vater ist dann verstorben, so, oder keine Ahnung, wie, weil uns hat ja niemand Bescheid gegeben, genau, und in diesem Moment konnte ich das noch nicht, aber so im Nachhinein, wenn ich mich in seine Lage hineinversetzt habe, denke ich mir, da war so viel Scham und Schuld auch, dass es vielleicht für ihn einfacher war, zu sterben, als sich dem noch zu stellen, so. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, in irgendeinem Teil deines Herzens weiß ich, hast du uns geliebt, so. Und ich weiß, du hast dein Leben so gelebt, wie es für dich richtig war. Du wolltest immer früh sterben, du wolltest nicht lange leiden und all das wurde dir quasi erfüllt, so. Was mir damals viel Halt gegeben hatte, war, ich habe seine Hand gehalten und er hat so 5, 6 Mal vielleicht meine Hand gedrückt, so, und immer gezielt, so, also immer in den richtigen Momenten, und das hat mir damals das Gefühl gegeben, hey, er hört mich noch, so. Ja, genau. Und ich habe ihm so meine Fragen noch gestellt, auch wenn ich keine Antwort darauf bekommen habe. Ja, und ich habe ihm gesagt, bevor ich gegangen bin, tu mir bitte noch einen Gefallen, solange du noch lebst. Und zwar, halte durch, ich komme morgen Nachmittag mit meinem Bruder zu dir. Bitte, bitte gib ihm die Möglichkeit, sich von dir zu verabschieden, weil er wusste noch gar nichts von dieser Verschlechterung seines Zustandes, genau. Okay, ich habe ihn x-mal gebeten, er soll bitte durchhalten bis dann. Ja, dann habe ich ihm einen Kuss auf die Stirn gegeben. Ich habe ihm gesagt, schau, ich verzeihe dir und ich habe dich lieb. Und bin dann rausgegangen, habe ihm noch ein letztes Mal kurz angeschaut vom Türrahmen aus und bin dann zur zuständigen Pflegeperson gegangen und habe ihr gesagt, wenn sich sein Zustand verschlechtert oder auch verbessert, soll sie mir bitte zu jeder Tages- und Nachtzeit Bescheid geben. Und ja, dann sind wir gegangen. Ich kürze das ein bisschen ab am nächsten Morgen. Und meine Mutter und mein Bruder wussten immer noch nichts, dass er überhaupt im Spital war. Am Morgen hatte ich 20 verpasste Anrufe von diesem Spital auf dem Handy. Und in der gleichen Sekunde, ich bin aufgewacht, ich habe aufs Handy geschaut, ich sah diese 20 verpassten Anrufe. Und eine Sekunde später rief mich seine Schwester an und hat mir dann bestätigt, dass er gestorben ist. Genau. Morgens um 5 ungefähr. Ich kann mich absolut gar nicht mehr an dieses Gespräch, an dieses Telefonat mit ihr erinnern. Ja, jedenfalls, als dann irgendwann so gegen 9:30 oder so meine Mom aufgewacht ist, habe ich ihr von all dem erzählt. Und als dann mein Bruder hat bei einem Freund übernachtet, als er dann gegen Mittag nach Hause gekommen ist, habe ich auch ihm davon erzählt. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Jedenfalls sind wir dann am Nachmittag ins Spital gefahren, haben uns verabschiedet und so weiter. Ja, ich gehe da nicht genauer drauf ein. Ich war die Tage danach bei meiner Hausärztin und auch da wichtig zu erwähnen für mich, ich mache ihr überhaupt keinen Vorwurf. Ich möchte nur meine Sicht der Dinge so mit ihr teilen. Und zwar habe ich ihr da meine Situation ein bisschen geschildert, so. Und ja, sie hat mir dann ein Antidepressiva in die Hand gedrückt. Ich solle das nehmen, so. Und ja, genau. Ich komme dann später noch einmal darauf zurück. In dieser Woche, also ich habe es nicht genommen, und in dieser Woche nach seinem Tod ging es mir richtig dreckig. Ich war ungefähr 4-5 Monate vor meinen Abschlussprüfungen und musste eigentlich 120% geben, so, und eigentlich konnte ich gefühlt nicht einmal 10 geben, so. Und ja, ich habe da täglich mit dem Gedanken gespielt, hey, ich schaff das nicht, ich werde alles hinschmeißen, scheiß auf diese Ausbildung, scheiß auf alles, hey, mein Vater ist jetzt gestorben, ich schaff das gar nicht daraus, und habe mich quasi selbst dafür bemitleidet, so, dass das passiert ist, und wusste absolut nicht, wie ich diese, all diese Gefühle, diese Gedanken und alles einordnen soll. Und ich musste ja jetzt auch irgendwie einen Weg finden, damit zu leben, ihm diese Fragen nie stellen zu können, beziehungsweise nie eine Antwort darauf zu erhalten, weil das in meinem Kopf ja so festgefahren war, dass es mir erst wieder gut geht. Und das habe ich mir über Monate erzählt. Mir wird es erst wieder gut gehen, wenn ich ihm diese Fragen gestellt habe und wenn ich eine Antwort darauf bekomme. Okay, und das muss ich dann für mich in meinem Gehirn erstmal ändern und mich damit abfinden, dass dem nie so sein wird und dass du jetzt irgendwie damit leben musst. Genau. Ja, ungefähr eine Woche später war die Trauerfeier in einer Kirche. Und diese Trauerfeier war für mich der Horror, wirklich schrecklich. Bevor wir dorthin gefahren sind, habe ich mir so gedacht, ja, es wird nicht so schlimm, ich schaffe das irgendwie. Aber bereits als wir dort waren und ich all die Menschen gesehen habe, die ich durch ihn gekannt habe und mit ihm in Verbindung gebracht habe, war das schlimm für mich. Und auch in der Kirche, am liebsten hätte ich geschrien, richtig laut geschrien. Und keine Ahnung, ich wollte nicht dort sein irgendwie. Ich habe während dieser ganzen Trauerfeier nicht richtig geatmet. Ich habe immer so... Und dann habe ich versucht, alles, was eigentlich gerade rauskommen wollte, versucht zu unterdrücken, und weil ich musste ja leise sein, so, und totale Überforderung. Und ich habe einfach gehofft, dass das vorbei ist und dass ich endlich allein sein kann. Und meine Familie ist dann noch etwas trinken gegangen zusammen, und ich habe zu meiner Mom gesagt, ich muss nach Hause, ich brauche Zeit für mich, so, ich will heim. Also sind wir nach Hause gefahren Und ich bin für mich an den Fluss gegangen in unserer Nähe. Ja, und was ist da passiert? Ich bin dorthin gesessen und du musst wissen, ein Teil in mir hatte riesige Angst, alle diese Gefühle jetzt zuzulassen, weil das waren so viele Gefühle und crazy Gedanken und alles. Und ja, ein Teil in mir hatte richtig Angst und ein anderer Teil in mir wusste, hey, das muss jetzt raus. Du musst das jetzt irgendwie rauslassen. Ja, und das hat sich so angefühlt wie eine Angst, wie gesagt, und eine Ohnmacht. So, ich wusste, wenn ich das irgendwie zulasse, dann verliere ich die Kontrolle darüber. Und ja, das, die Kontrolle zu verlieren, ist nicht meine Stärke. Okay, ich habe dann aber diese Gefühle zugelassen und boah, die waren so intensiv, so krass. Ich war da so tief, an so einem tiefen Punkt, wie ich es noch nie zuvor war. So, ich habe da geschrien, geweint. Es war richtig, richtig krass für mich. Okay, was habe ich daraus gelernt, dass ich diese Gefühle zugelassen habe? Weil ich hätte mich auch dazu entscheiden können, nein, ich fühle diese nicht. Ich gehe mit meiner Familie etwas trinken und sperre diese Gefühle wieder weg in mir. Oder aber ich entscheide mich dazu, diese zu fühlen, obwohl ich nicht weiß, was danach kommt, obwohl ich nicht weiß. Ja, das hat sich für meinen Körper angefühlt, als würde er sterben vielleicht. Also richtig krass war dieses Gefühl so. Und ja, dadurch, dass ich da am tiefsten Punkt meines Lebens bisher war, ist danach etwas passiert, was ich niemals in meinem ganzen Leben für möglich gehalten hätte. Oh wow. Und zwar, ich saß da, habe mich umarmt, richtig verheult, richtig am Ende. Und was ich danach gefühlt habe, war Liebe. Das erste Mal habe ich mir selbst gegenüber so eine tiefe Liebe gespürt, ja. Und das war das schönste Gefühl. Also wirklich nach diesen schlimmen Gefühlen war das schönste Gefühl, das ich jemals erfahren habe. Und ich habe mich in den Arm genommen. Ich habe mir gesagt, hey, hör mir zu, ich habe keine Ahnung wie, ich weiß nicht wie, aber wenn ich etwas weiß, dann ist es, dass wir gemeinsam das schaffen daraus. Wir schaffen irgendwie einen Weg und ja, und bestehen diese Ausbildung, ja, weil ich habe so gekämpft, überhaupt diese Ausbildung zu machen und ich habe mir da gesagt, hey, das ist nicht wert, für ihn meine Träume hinzuschmeißen quasi. Ja, also habe ich mir da gesagt, wir schaffen das gemeinsam, also quasi so von mir als, ich weiß auch nicht, als Seele vielleicht, zu mir als Michelle habe ich gesagt, hey, zusammen schaffen wir das. Und wir werden einen Weg finden. Genau, dann bin ich die Tage darauf noch einmal zu meiner Ärztin gegangen und habe ihr die Medikamente zurückgegeben und gesagt, ich will die nicht nehmen. Dann hat sie mir andere gegeben, andere Antidepressiva, die ich dann auch nicht genommen habe. So. Was mich damals gestört hat, war, weil du musst wissen, vom Anfang dieses Videos, als ich dir erzählt habe, von unserem Geburtstag, bis zu diesem Punkt, an dem ich jetzt gerade bin beim Erzählen, verging kein einziger Tag, an dem ich nicht jämmerlich geweint habe. Also wirklich, ja, genau. Und ich denke mir, also ich kann nicht aus Erfahrung sprechen, wie Antidepressiva bei mir wirken, aber ich denke mir, es hätte meine Gefühle betäubt, es hätte das wieder weggesperrt in mir. So war mein Gefühl, deswegen habe ich es nicht genommen. Genau, dann habe ich aber eine Psychologin gesucht und genau, und habe dann mir gesagt, okay, ich werde jetzt gefühlt 200% geben, auch wenn ich absolut nicht kann, und habe mich da auch von fast allen meinen Freunden distanziert und war wirklich nur noch für mich alleine, immer draußen, manchmal 2 Stunden, manchmal 6 Stunden. Ich habe ganz viel geweint, ganz viel einfach gesessen, und ich habe auch immer gemerkt, es heilt etwas in mir, wenn ich weine, genau. Und wieso wusste ich das? Meine Psychologin hat mir gesagt, als ich ihr erzählt habe, ich weine jeden Tag und so, hat sie mir gesagt, wissen Sie was? Sie können froh sein, dass Sie jeden Tag weinen. Wieso? Weil es so viele Menschen gibt, die den Zugang zu ihren Gefühlen so weit abgekapselt haben, dass sie gar nicht mehr weinen können oder Gefühle gar nicht mehr intensiv erfahren können, weil, ja, wie gesagt, dieser Teil abgekapselt ist so. Und dass es also ein Zeichen ist von, es heilt etwas und sie sind gesund, wenn sie weinen. So, und das hat mir damals richtig viel Halt gegeben, und ich, in meinem Kopf war das so verankert danach, okay, wenn ich weine, bin ich gesund. Wenn ich weine, bin ich gesund. Und ja,